Herzlich willkommen zur ersten richtigen WM-Ausgabe von der dritten Halbzeit aus unserem Hotel in San Diego. Wir sind vor dem Raum Cardiff. Wir haben uns in die allerletzte Ecke von dem Hotel verdrückt, wo keine Musik läuft. Ich bin vorhin 20 Minuten durchs Hotel gelaufen, hab eine ruhige Ecke gesucht, hab nichts gefunden. Und dann hat unser Gast, Benjamin Huckel, der alte Praktiker, die Idee gehabt, komm, wir nehmen drei Stühle und jetzt sitzen wir in der Ecke. Benny ist da, Dominik Würmer ist da, gelandet inzwischen. Benny hat den größten Stuhl von allen, Dominik und ich sitzen ein bisschen tiefer gelagert.
Ich mag der lange Beine.
Deswegen der langen Beine, ja. Danke, dass ihr da seid. Dominik, wie bist du angekommen in San Diego? Was macht der Jetlag?
Ja, der ist aktuell, hätte mich gerade ein bisschen den Jetlag. Aber jetzt durch das Gespräch mit dem Benny werde ich dann sicher wieder wach werden. Aber ja, jetzt so der Nachmittag, morgen, heute Morgen um 3 wach gewesen. Hell wach, aber das kann man ja verdankenswerterweise an diesem Hotel, wo es ein Gym hat, wo die ganze Zeit offen ist, kann man die Zeit dann auch gut nutzen. Und von dem her eigentlich sehr gut durchgekommen, aber ja, jetzt bin ich gerade kurz im Leiden gewesen.
Benny, vielen Dank, dass du da bist. Du als
Bitte?
41-facher Nationalspieler, dreifacher Endrundenteilnehmer, fast 10-jähriger SAF-Experte, du hast 2018 angefangen, Anfang 2018. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie hast du dich eingelebt? Du bist schon ein bisschen länger da als Dominik. Bist du schon über den Jetlag hinweg?
Ja, ich bin über den Jetlag hinweg. Ich bin jetzt seit fast einer Woche da. Aber es ist auch 3-4 Tage gegangen, bis das wirklich weg war. Und ich fühle mich wohl. Es ist gut dort zum Arbeiten, sehr angenehm. Und freue mich aber jetzt, wenn es dann endlich losgeht.
Ich glaube, das kann man für alle behaupten, oder?
Ja, ich glaube auch. Also so, das gehört mir aus dem Team aus. Ist jetzt so, heute sind wir wieder draußen gewesen bei ihrem Trainingscamp und das hat man 1-2 Mal rausgehört bei den Leuten, sowohl bei den Spielern wie auch bei den Analysten, wo jetzt noch ein Medientermin ist. Sie glaube ich auch froh, dass jetzt wirklich mal der erste Match anfängt.
Benni, das für dich als Experte, das 5. Turnier, es ist logischerweise nicht vergleichbar mit dem, was die Spieler durchleben, aber ist da bei dir irgendwas in der Vorbereitung jetzt noch, ist sowas wie Anspannung, Nervosität oder einfach... Ja, dass man gespannt ist darauf, wie das Turnier dann verläuft.
Nein, Nervosität nicht, aber Anspannung definitiv. Und eben, nur weil man es schon ein paar Mal gemacht hat, glaube ich, darf man nicht, oder darf ich, oder sage ich mir immer, darf ich mich nicht zu wohl fühlen oder das einfach als selbstverständlich hinnehmen, sondern es braucht dann immer wieder die Vorbereitung, die ich mache, sowohl über die Schweizer als auch über Gegner. Wobei jetzt in der Vorrunde, ja, gerade auch der erste Gegner, Katar, den würde ich jetzt natürlich auseinandernehmen, aber nicht so tief, wie ich das vielleicht auch bei anderen Gegnern gemacht habe. Und ich kann eigentlich gerade sagen, wieso. Und zwar, weil das ein Gegner ist, wo die Schweiz einfach muss schlagen. Und man kann sogar sagen, die Schweiz muss die Mannschaft auf alle Fälle schlagen. Sprich, ob sie jetzt mit einer Dreierkette spielt, mit einer Viererkette, ob sie mit einem Stürmer spielt oder mit zwei Stürmern. Es geht vor allem um Einstellung, es geht vor allem um Prinzipien, weil das wird, die werden tief stehen. Und darum bitte ich mich jetzt nicht zu fest mit dem Gegner auseinandersetzen. Es kann jetzt jemand vielleicht sagen, das sei Überheblichkeit oder Karma strikes back oder whatever. Ich werde mich natürlich mit denen auseinandersetzen.
Wenn es schief geht, Jan, ist jetzt klar, du bist schuld. Du hast es jetzt verschrien.
Ja, absolut, genau. Nein, aber ich glaube, meine Aufgabe als Experten ist ja vor allem auch, die Schweizer Mannschaft zu analysieren und dann auch den Zuschauern näher zu bringen, was da jetzt passiert auf dem Feld.
Du bist zum ersten Mal nicht nur in Anführungszeichen Experte, sondern du bist, wie nennt man das, du bist auch nicht Co-Kommentator wirklich, du bist mitkommentierender Experte neben Sascha Rufer. Du bringst deine Sichtweise ein. Verändert das irgendwas in der Vorbereitung oder im Vergleich zu den letzten Turnieren, wo du ja dann wirklich, also wirklich in Anführungszeichen nur Experte warst, dass du jetzt auch während den Spielen eingreifst und hörbar bist?
Ja, das verändert schon etwas. Es ist natürlich so, dass ich durch das eigentlich immer auf Achse bin. Oder sonst, wenn das Spiel gelaufen ist, habe ich Zeit gehabt, ja, einfach die 45 Minuten, um natürlich auch gewisse Szenen vorbereiten für in der Pause und für nach dem Spiel. Das fällt jetzt ein bisschen kürzer aus. Das heisst, ich kann vielleicht noch sagen, hey, diese Szene wäre gut, aber dann die Umsetzung haben wir zum Glück gute Leute, die das in Zürich können umsetzen können, wo ich jetzt eben auch schon viele Turniere mit ihnen zusammen geschafft habe oder sie mit mir und das dann können umsetzen, dass wir in der Pause über das können reden. Das ist sicher ein Unterschied und eben zu meiner Rolle, während das Spiel läuft, ich bin nicht dazu da, um das Geschehen zu kommentieren. sondern ich bin dazu da, um das Geschehen einordnen. Also ich tue eigentlich nicht das Bild kommentieren, sondern tue vielleicht eben nach 10 Minuten, wenn mir etwas auffällt, oder nach 20 Minuten, tue ich das so versuchen, in, sag ich mal, 3 kurzen Sätzen, im besten Fall, verständlich zu machen, was jetzt so ein bisschen passiert, oder was jetzt vielleicht auch in den nächsten 10, 15 Minuten die Schweiz müsste anders oder besser machen.
Was mir aber aufgefallen ist, du bringst dich mittlerweile stärker ein, als noch gerade am Anfang, wo der den Rollenwechsel vorgenommen. Ist das bewusst? Ist das vielleicht auch aufgrund des Feedback, wo man irgendwie rausgehört hat, ja, also jetzt ist er zwar dort oben der Huckel, aber er meldet sich irgendwie ein bisschen zu wenig. Wie ist es zu dem gekommen? Oder täuscht mein Eindruck?
Ich glaube, das ist ja eine Rolle, wo ich mich auch zuerst reinfinden musste. Und ich glaube, die Entwicklung sehe ich als positiv an und glaube, das ist jetzt einfach auch passiert, natürlich auch durch unsere interne Analyse, dass es wahrscheinlich Sinn macht, eben, dass ich mich da ein bisschen mehr einbringe, aber gleichzeitig eigentlich weiterhin nicht das Geschehen kommentiere, weil ich ja eben nicht Co-Kommentator bin, sondern Experte, der seine Einschätzung gibt, auch schon während dem Spiel.
Aber das heißt, für die, die nicht so hinter die Kulissen gucken, das heißt, du bist vor dem Spiel, vor der Kamera, während dem Spielen am Mikrofon, in der Halbzeit, vor der Kamera, nach dem Spiel am Kamera, du bist halt schon also quasi voll durchbeschäftigt, vor, während, in der Mitte und nach den Spielen.
Das ist richtig. Und ab und zu muss ich noch zwischendrin schauen, dass ich ein bisschen etwas Nahrung zu mir nehmen kann. Also wenn ich mal nichts sage, dann ist es, weil ich vielleicht schnell etwas esse.
Sind Toilettenpausen erlaubt oder ist es angehalten, ja, dass man das am besten unterdrückt?
Nein, wenn es sein muss, muss es sein. Aber in der Tendenz natürlich schon nicht, dann, wenn es wichtig ist.
Und was isst man da? Also was ist so? Hast du da auch deine Shells? So wie in einem Marathonläufer, das ist möglichst schnell oder wie?
Nein, so eine Regel. Ich bin da schon eher so im Team Regel, dass ich da irgendwie etwas dabei habe, wo relativ schnell ein bisschen Energie gibt und so. Aber es ist ja nicht so, dass es mega lang ist, aber wir müssen natürlich immer schon relativ früh auf den Positionen sein. Und darum ist das, bis dann alles fertig ist, sind wir dann so bei, sag jetzt mal, so 4, 4,5 Stunden. Und ja, manchmal ist es dann auch wichtig, dass wir dazwischen etwas haben.
Benni, jetzt sind bis zum Startspiel gegen Katar am Samstagabend Schweizer Zeit. Es sind jetzt nur noch ein paar Stunden, bis es dann mal langsam in Richtung Flughafen geht. Man fliegt nach San Francisco. Was geht in einem Nationalspieler vor? Es wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders angehen. Ein paar sind noch völlig relaxed, ein paar sind wahrscheinlich schon, vor allem für die, die es neu ist, ist es nervös. Was geht in dir vor? Oder kannst du dich noch daran erinnern bei dir? Was war so 2, 3 oder 1 Tag vor WM-Start? Was geht einem da so durch den Kopf oder was beschäftigt einen?
Ja, eben, ich glaube auch dort ist bei den Spielern, wie jetzt bei uns auch, die Vorfreude da und auch dann so, es soll jetzt mal endlich losgehen. Ich glaube, das ist schon bei vielen so. Aber eben, es ist ja oft so, dass wir dann am Tag vom Spiel, das machen heutzutage Mannschaften nicht mehr. Wir haben immer am Tag vorher eigentlich nochmal im Stadion trainiert. Ich habe es eigentlich immer super gefunden, weil du das Gefühl bekommst für den Platz, du bekommst das Gefühl für das Stadion, du weißt, wie weit Garderobe entfernt ist. Alle die Wege bist schon mal gegangen. Heutzutage ist das nicht mehr üblich, da trainiert man oft als Abschlusstraining eigentlich noch nicht im Stadion, sondern noch auf dem Trainingsplatz.
Aber ist das wichtig? Also was heißt Gefühl für den Platz? Einfach für die Größe, für die Beschaffenheit vom Rasen? Oder was nimmt man damit, wenn man im Stadion trainiert?
Ja, Beschaffenheit vom Rasen. Ich meine, Größe, Plätze sind überall gleich groß, das ist nicht das Thema, aber so ein bisschen einfach, dass man schon ein bisschen das fühlen kann. Ich habe mir dann immer vorgestellt, okay, morgen, hoffentlich schieße ich morgen in dem auf das Goal, das entscheidende Goal. Das ist nicht oft passiert, also nie. Nein, aber so Sachen, oder, habe ich mir dann immer schon visualisiert und habe mir vorgestellt, okay, morgen sind noch mega viele Leute, jetzt ist es noch total eine andere Atmosphäre. Also, mir hat das geholfen, ich habe das wichtig gefunden und würde das als Trainer auch weiter machen, aber vielleicht ist es manchmal logistisch nicht möglich. Zurück zu deiner Frage, was in den Spielern vorgeht. So wie ich das erlebt habe, ist eigentlich, wenn du dann dort an diesen Spielort fliegst oder fahrst, ja, dann kann die Anspannung noch nicht so riesig sein, weil das ist viel zu früh. Also wenn du dort schon mega angespannt bist, ja, was ist denn das Anspannungslevel, wenn das Spiel wirklich losgeht? Also,
dann wird es lang bis zum Anpfiff, verdammt
genau, also,
lang.
Da darf jetzt noch nicht zu viel passieren auf dem Anspannungslevel, würde ich sagen.
Du hast vorhin gesagt, wir warten darauf, dass es endlich losgeht. Das endlich, von wo kommt das endlich? Und das eben das endlich von der gleich vielleicht Anspannung oder halt eben, dass man jetzt endlich will, dass das Turnier losgeht, oder kommt das halt vielleicht auch von dieser langen Vorlaufzeit. Man schaut, tut immer wieder den Gegner analysieren. Man hat trotzdem viel Freizeit, oder man ist immer zusammen im Hotel. Kommt das von dort, das endlich?
Ja, das kommt definitiv von dort. Und es kommt auch davon, dass man natürlich, man muss sich vorstellen, das sind junge Kerle in ihrem Saft, das sind, die wollen eigentlich das Zeug rauslassen, oder? Und jetzt gerade so eine Woche zwischen dem Match ist viel und viele, die international spielen, haben das ja fast nie. Und ich habe immer gefunden, so die beste Distanz zwischen, oder der beste Zeitabstand zwischen zwei Matches sind 5 Tage. Und dann eben noch alles, was länger ist, ist dann so, dann hast du nochmal ein Training und nochmal ein Training und dann in diesem Abschlusstraining ist dann so, oder da wollen den Trainer auch nicht grosse Belastung. Das ist so, du gehst dann in ein Training, aber es fühlt sich dann nach dem Training für dich nicht an, wie wenn du jetzt mega trainiert hast, weil sie dann immer sagen, ja, das darf ich nicht zu lang machen, wir dürfen nicht zu lang Matchli machen und so, oder? Und dann ist eigentlich so der Tank immer wie voll und dann sagst du, jetzt wollte ich endlich mal das Zeug rauslassen und den Match spielen und darum auch ein bisschen endlich.
Und Testspiele ist auch ein schlechter Vergleich. Es ist zwar irgendwie eine Belastung da, wahrscheinlich noch mehr als im Training, aber es ist dann schon nicht die gleiche mentale Anspannung, oder?
Physisch ist sicher vergleichbar, vielleicht nicht ganz, aber ähnlich vergleichbar, aber mental ist schon ein bisschen eine andere Anspannung. Ja. Also, wobei das kommt auch, muss ich sagen, da gibt es Spiele, wo eigentlich sich auf alle Spiele gleich vorbereitet haben. Zu denen habe ich auch eher gehört. Und es hat schon Spiele gegeben, die das für sich so verschiedene Schubladen hatten. Ist das jetzt ein Testspiel oder ist das jetzt ein wichtiges Spiel? Aber ich würde schon sagen, insgesamt die mentale Anspannung ist beim Testspiel deutlich tiefer als bei einem WM-Auftaktspiel.
Was macht ein Startspiel so besonders? Also es setzt logischerweise den Ton oder kann den Ton setzen fürs weitere Turnier. Aber ist es auch einfach, weil man dann wirklich im Vergleich selbst zu den großen Ligen, man steht ja dann nochmal bei einer WM, vor allem auf einer anderen Bühne. Ist es das, was das Startspiel irgendwie auch so speziell macht?
Ja, also sicher das, was du gesagt hast. Und dann kommt natürlich immer noch darauf an, was ist für Gruppenkonstellation. Ich meine, ich jetzt... Jetzt muss ich sagen, in der Schweizer Gruppe ist es jetzt nicht so, dass man gegen einen Favorit spielt.
Du hast das Startspiel ja eigentlich gerade schon runtergeredet, wie du gesagt hast.
Nein. Ich habe gesagt, das müssen sie gewinnen.
Stimmt, du hast die Erwartungen hochgeredet.
Genau,
so eher.
Genau. Ich habe überhaupt nicht angeschwatzt.
Stimmt.
Nein, ich glaube einfach, also ja, und dann kommt es ein bisschen davon, in welcher Konstellation. Aber jetzt in dieser Konstellation ist es so, dass das ein Must-Win-Spiel ist. Und das bedeutet, dass man das Resultat muss total in den Vordergrund setzen. Die Art und Weise im besten Fall ist auch gut, aber das Resultat ist fast noch wichtiger als die Art und Weise. Oder? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und wie du richtig gesagt hast, es tut natürlich schon jetzt den weiteren Verlauf, wie soll ich das sagen, vorherbahnen. Wobei auch hier gibt es wieder Ausnahmen. Wenn wir denken, Argentinien ist letztes Mal vor 4 Jahren Weltmeister geworden, hat das erste Spiel verloren. Oder? Spanien ist Weltmeister geworden im 2010, hat das erste Spiel gegen die Schweiz verloren.
Weil auch die sind ja eigentlich auch das Beispiel dafür, dann hat man den absolut Überraschung gewesen gegen Spanien und ist halt dann gleich nicht weitergekommen.
Genau.
Oder?
Vielleicht ist das jetzt schon wieder, erzählen wir jetzt da etwas, was ein totaler Seich ist. Was ich einfach sagen kann, ist, ich glaube, die Spieler schauen eigentlich jedes Spiel für sich einzeln an. Das ist so ein bisschen Beobachter, Betrachtungs-, manchmal auch journalistische Sicht, dass man sagt, ja, Startspiel, das ist jetzt besonders wichtig. Grundsätzlich sind ja alle Spiele wichtig und man kriegt immer 3 Punkte oder kann 3 Punkte bekommen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Schweiz sich vor allem gegenüber dem Spiel gegen Australien und auch phasenweise gegen Jordanien steigert, was Einstellung anbelangt, was Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, 100%ige Entschlossenheit in den Zweikämpfen anbelangt. Dort braucht es vor allem eine Steigerung und das braucht es nicht nur im Startspiel, sondern in allen WM-Spielen.
Bist du enttäuscht gewesen? Also man kann es ja so ein bisschen sehen, man denkt, so Testspiele vor der WM, die braucht es ja auf eine Art, aber für mich sind das auch absolut undankbare Aufgaben für die Spiele, weil du hast eigentlich nur ein Ziel, dich auf keinen Fall zu verletzen. Du kannst relativ wenig gewinnen in diesen Testspielen, aber eben, du kannst viel verlieren, das kann dein Traumplatz. Also man denkt, das ist ganz grundsätzlich eine schwierige Ausgangslage.
Das stimmt und jetzt leistungsmässig ist es oft so, dass man sich seltener, glaube ich, ins Team hineinspielen als aus dem Team rausspielen. Also wenn man jetzt irgendwie ein Test spielt, wo wirklich Katastrophen ist, glaube ich, dann fährt der Trainer eher noch verdenken, als wenn jetzt einer überragend ist in einem Testspiel, aber der Trainer hat eher so ein bisschen schon Mannschaft im Kopf, dann denkt er, ja, das ist dann die erste Alternative, die dann vielleicht reinkommt.
Man kann sie natürlich verletzen und damit aus der Mannschaft spielen. Das natürlich auch im Hinterkopf, nehme ich an,
das,
oder?
Ja, wobei eben ich hatte dort, also ich hatte dort Herangehensweise gehabt, ich kann das nicht beeinflussen. Und wenn ich nicht 100%ig in den Zweikampf reingehe, dann ist für mich die Gefahr grösser, dass ich mich verletze, als wenn ich 100% in den Zweikampf reingehe. Ich bin so angegangen. Und wenn ich aber die Mannschaft gesehen habe gegen Australien, ich meine, das Gefühl, dass gewisse gehen nicht 100%ig in den Zweikampf rein, weil eine Zeit lang sind nur die Schweizer am Boden gelegen und Australien haben ein bisschen austeilt. Und das habe ich gefährlich gefunden. Und wenn du fragst, ob ich enttäuscht war, nein, ich bin persönlich nie enttäuscht ob so etwas, weil ich weiss selber, wie das war. Und ich habe immer gesagt, die Schweiz ist keine Testspielnation. Also schon zu meiner Zeit, wir sind nie gut im Testspiel. Wirklich nicht. Und darum braucht es einfach jetzt eine Steigerung. Und es ist auch gut gewesen, dass der Granit Xhaka das so offen angesprochen hat, weil das ist so wirklich der Weckruf gewesen, der Wake-up-Call für alle. Hat keinen besseren Zeitpunkt gegeben für das.
Es gibt ja die, die sagen, okay, dieses Interview, was er gegeben hat nach dem Australien-Spiel, das könnte auf irgendwas hindeuten, dass wirklich was Grundlegendes nicht stimmt. Aber du hast das Gefühl, es ist wirklich so er, der das vielleicht spürt und gesagt, hey, jetzt ab dem Dienstag vor Katar, jetzt geht's dann wirklich drum, also mehr als Weckruf.
Nur als Weckruf. Also das stimmt, etwas grundsätzlich nicht stimmt, dann kann ich, was ich sehe von außen, überhaupt nicht zustimmen. Die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft hat eine klare Hierarchie, die Mannschaft hat immer, wenn es darauf ankommt, ist geliefert. Und der Granit Xhaka ist aber mittlerweile so erfahren, dass er genau spürt, wenn eben gewisse Spieler nicht an ihre Leistungsgrenze gehen oder kommen oder wann. Und dann tut er natürlich sofort intervenieren. Ich meine, für ihn ist es auch so, dass er nicht mehr viel Weltmeisterschaften vor sich hat. Der ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Und der ist auch nicht bereit, zuzulassen, wenn andere nicht an die Leistungsgrenze gehen. Und dann schreitet er rein. Und das ist auch richtig so. Und das muss er. Aber ich bin der Überzeugung, dass nicht etwas Grundsätzliches nicht gut ist.
Und das passt zu ihm, oder? Das ist jetzt keiner als Mitspieler, der sagt, spinnt er eigentlich? Wir machen doch schon. Also ich meine, es passt zu ihm, zu seiner ganzen Art, dass er die Sachen eigentlich immer anspricht, oder? Und dementsprechend wichtig auch.
Ja, das ist super wichtig. Ich meine, eben, muss immer sagen, es sind immer zwei Paar Schuhe in einer Gruppe, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen. Es fängt immer bei sich selber an, das wissen wir. Aber um etwas Grosses zu erreichen, musst du vielleicht auch mal so eine Speech halten, um die anderen aufrütteln. Und immer mit der Gefahr, dass vielleicht der eine oder andere Mitspieler sagt oder denkt, ja, aber du bist jetzt auch nicht so gut gewesen in diesem Spiel, oder? Aber wenn es dir wichtig ist, dass du als Gruppe erfolgreich bist, dann machst du halt die Ansage. Und ja, ich finde das gut. Und es ist bei ihm ja auch authentisch und es ist nicht irgendwie gekünstelt, sondern man nimmt es ihm ab. Er ist ja so, er kann nicht gut seine wahren Gefühle verbergen und das finde ich auch sehr sympathisch an ihm. Ja, und darum würde ich sagen, ja, es war ein guter Weckruf gewesen.
Ich habe so gefunden, es war auf eine Art und Weise transportiert, die völlig okay war. Oder? Das war ja bei ihm ab und zu mal noch so ein bisschen das Problem gewesen, dass er sich vielleicht mal im Ton hat vergriffen oder in den Wörtern. Aber insofern habe ich es so absolut okay gefunden. Du hast vorhin noch gesagt, man kann sich eigentlich nur eher rausspielen in so Testspielen aus dem Team, weniger rein. Gibt es für dich gleich ein, zwei Spieler, die sich jetzt vielleicht auf diesen Katar-Match in die Mannschaft reingespielt
haben? Ja, durch das ja in diesen Testspielen einmal der Rieder verletzt ausgefallen ist und einmal der Vargas, hat ja zweimal der Mansambi von Anfang an gespielt. Und da könnte man sagen, er hat sich reingespielt, aber ich finde, in den zwei Testspielen hat er jetzt auch nicht so mega überragende Match geliefert.
Haben wir nicht gegen Australien, oder?
ja, genau.
Jordanisch ist ganz okay.
Aber eben, ganz okay. Ja. Längt ja eigentlich nicht, um sich ins Team reinzuspielen. Aber da könnte man jetzt sagen, vielleicht ist er ein Kandidat, aber ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen. Auch der Zaccaria gegen Jordani habe ich okay gefunden. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, doch, hey, unbedingt, der muss dort hinten in dieser Dreierkette spielen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und da gibt es andere, die das Gefühl haben, das ist vielleicht ganz anders. Also, zu deiner Frage, wer hat sich jetzt so ein Team mega reingespielt, kann ich jetzt eigentlich bei keinem, fällt mir jetzt eigentlich niemand ein, wo ich muss sagen, der hat sich jetzt extrem ins Team reingespielt.
Wobei der Ebischer, oder, der irgendwie hat immer auch mal wieder gespielt. Er macht relativ viele Länderspiele, aber ist überhaupt nicht gesetzt. Aber scheint jetzt eine relativ grosse Rolle können haben an diesem Turnier, oder?
Ja, das ist ein fairer Punkt, ja. Ich meine, in der Qualifikation hat er gerade am Anfang, wo ja eigentlich Nazi immer mit der gleichen Aufstellung gestartet ist, auch gegen Deutschland im Testspiel, ich sage so jetzt mit seiner Loyalty Group. dort war der Abischer nicht dabei gewesen. Und jetzt hat er zweimal gespielt und Murat Yakin hat ihn auch gelobt. Also ist vielleicht schon einer, ja, vielleicht ist er, aber ich glaube noch nicht ganz, dass er zum Zug kommt. Aber vielleicht lasse ich mich da täuschen.
Also das finde ich jetzt noch überraschend, weil eben jetzt anhand von diesen zwei Eindrücken aus diesen Testspielen, eben, dass er zweimal nicht nur hat gespielt hat, ich habe jetzt auch gefunden, er war jetzt einer von denen, der zweimal auch gut hat gespielt.
Ja, das kann ich. Er ist einer, der sich vielleicht reingespielt hat. Wobei ich glaube, eben, er ist für den Murat Yakin vor allem ein Baustein. So ein Spieler, der Struktur gibt, der andere besser macht, der spielintelligent ist, der auch ein verlängerter Arm von ihm auf dem Platz ist. Und darum könnte es sein, dass er so zum Zug kommt. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass dann halt vor der ja, vielleicht auch ein bisschen von der Hierarchie her, vielleicht dann doch wieder die gleichen Spiele, die in der Qualifikation vor allem gespielt haben und eben auch in diesem Testspiel gegen Deutschland.
Ist noch lustig, Dominik, wir haben uns nach der Qualifikation, glaube ich, mehrmals unterhalten und gesagt, im Grunde ist alles klar. Im Grunde ist klar, welche Mannschaft spielt und es war auch im Grunde irgendwie klar, in welcher Formation man spielt. Jetzt gibt es schon noch ein paar Sachen, wo man fragt, ist es der? Man weiß nicht, Dreier-, Viererkette. Was hast du das Gefühl, wie Murat Yakin für das erste Spiel gegen Katar spielen lassen will? Wird es so ähnlich sein wie gegen Jordanien im Test? Oder was ist dein Gefühl?
Also das war dann mein Eindruck gewesen, nach dem Jordanien-Match, weil man ja auch immer gesagt hat, Jordanien soll Katar ein bisschen simulieren. Aber es kann natürlich auch schon so sein, wie es der Benni sagt, dass man jetzt vielleicht einfach noch ein, zwei Varianten wollte testen, aber dass man die Mannschaft halt eigentlich schon längstens im Kopf hat. Ich glaube auch, man kann in dieser Aufstellung kann man ja auch absolut gegen das Katar spielen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt noch das System anpassen oder irgendwelche Spiele noch suchen. Nur für Katar. Man kann die so oder muss eben so oder so schlagen.
Das sehe ich auch so und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Murat Yakin hat ja schon oft den gegnerischen Trainer überrascht. Speziell im Auftaktspiel von der Euro 24, wo sogar der ungarische Trainer nachher gesagt hat, ja, er sei ausgecoacht worden. Ein grösseres Kompliment gibt es nicht.
Hört man selten so offen ja, und so direkt.
Genau,
und so
ja, ehrlich. Ist auch schön von dem Trainer, dass er so zugeben konnte. Aber jetzt, glaube ich, wie du das angesprochen hast, Dominik, ich glaube, die Kataris, die sind auf einem Niveau, wo die Schweiz sein muss, schlagen, ob sie Dreier- oder Viererkette spielen. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass sie ja, vielleicht schon auf das bewährte System mit Viererkette zurückgreifen. Und dann kommt sie ja mit den einzelnen Spielern kommt sie noch drauf an. Oder? Ich meine, wenn er nachher mit Dreierkette spielt und zum Beispiel den Zakaria dort hinten bringt, dann hat es vielleicht auf der linken Seite keinen Platz mehr für einen Rodriguez, wo jetzt jahrzehntelang immer in der Startformation war und ein ganz wichtiger Spieler von der Schweizer Nazi war, würde jetzt in einem ja, WM-Spiel zum ersten Mal nicht von Anfang an spielen. Das hat Konsequenzen in der Mannschaft. Das hat Konsequenzen für ihn. Da passiert dann in der Mannschaft etwas.
Was passiert denn? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, dann denken natürlich würde gewisse Spieler denken, also er selber und die anderen würden sagen, ah, jetzt ist der in dem Fall nicht mehr. Jetzt ist der rasiert ist ein grosses Wort, aber jetzt, in dem Fall ist jetzt der Moment gekommen, wo der Trainer entscheidet, dass er nicht mehr Stammspieler ist, oder? Und das war natürlich schon ein bisschen eine Zeitenwende. Ob das jetzt Murat Yakin aufs erste WM-Spiel machen will, weiss ich nicht. Dann muss man wissen, der Rodriguez und der Granitschanka sind beste Kumpels. Das wird dann dort auch noch etwas passieren. Umgekehrt könnte es auch sein, dass vielleicht der Murat Yakin der Granitschaka tut in das Gespräch involvieren und sagt, du, wie siehst du es? Ich möchte eigentlich jemanden Dreier hätte anfangen, aber das würde dann vielleicht dazu führen, dass kein Platz für einen Ricky. Wie siehst du das? Und ja, vielleicht finden sie dort auch eine einvernehmliche Lösung. Wer weiß? Aber es ist einfach mehr Zündstoff, als wenn er jetzt so würde spielen, wie er mehrheitlich in der Qualifikation spielt. Und auf der rechten Seite mit dem Wittmer eigentlich auch ein bisschen, oder? Für den hat es dann vielleicht auch keinen Platz. Und da ist natürlich in der Quali extrem wichtig gewesen für die Schweizer Nazi. Sie hat sehr gute Dienste geleistet und ja, es gab dann so ein bisschen Veränderungen, oder? Und wenn er die Startformation nehmen, die er in der Qualifikation hatte, also wir können es ja schnell sagen, Viererkette, Wittmer, Akanji, Elvedi, also Kobel im Goal, Elvedi, Rodriguez, defensives Mittelfeld, Freuler, Chaka, links meistens Vargas, Rieder, Ndoye und vorne der Embolo. Wenn er die bringt, dann muss er, vielleicht ist das, mache ich mir zu viel Gedanken, aber dann muss er eigentlich nicht so grosse Gespräche führen, wenn jemand jetzt nicht von Anfang an spielt.
Das heisst aber auch, der Mansambi wäre wieder auf der Bank. Ist nicht eigentlich einfach zu gut für die Rolle? Ich meine, du hast noch einen jungen Granit Xhaka erlebt, der früher der Übergang in die Nazi hast du nie erlebt, du hast ihn bei Basel erlebt. Shaqiri ähnlich, oder? Die haben relativ früh haben die schon gerade einen grossen Platz bekommen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt gerade den Mansambi auf diese Stufe setzen, aber das ist auch noch ein gefährliches Spiel. Ab wann gibt man ihm eigentlich den Platz, den er verdient? Weil er hat die absolut bessere Bundesliga-Saison gespielt als zum Beispiel Fabian Rieder, oder? Das ist, ich meine, das ist auch noch ein heikles Spiel, der Mansambi, wenn man mit ihm redet, er sagt alles richtig, also seine Aussagen sind eigentlich perfekt, sind absolut teamplayerhaft, sagt der Trainer, weiss es am besten, ich nehme meine Rolle an und so weiter und so fort, aber irgendwann ist es ist ein Thema und es kann vielleicht auch zum Problem werden. Oder?
Das ist so, ich glaube einfach, ich habe schon ein paar Mal erlebt bei Turnieren, ob es bei der Schweiz oder bei anderen Mannschaften, eben wenn so ein Upcoming-Spieler war, meistens passiert dann irgendetwas im Laufe des Turniers, dass jemand gesperrt, verletzt, whatever ist, dass dann der gleich von Anfang an reinkommt. Oder? Aber beim ersten Spiel, wenn alle gesund sind, vielleicht noch nicht. Und wenn du das umdrehst, eben dann tust du das Gefühl einfach ein bisschen durcheinander bringen. Und nehmen wir jetzt mal an, gegen Katar ist es lang 0-0. Dann ist ja vielleicht der Mansambi auch der bessere Spieler von der Bank. Die Gedanken machen sich Trainer auch, oder? Die sagen, hey doch, dann habe ich jetzt vielleicht den Rieder von Anfang an gebracht und den Vargas. Und ja, vielleicht haben beide, es ist 0-0 und beide haben vielleicht nicht den absolut besten Match gemacht und ich muss reagieren und dann kann ich noch den Mansambi reinbringen. Das ist natürlich für den Trainer auch eine interessante Sache, so jemanden auf der Bank zu haben. Oder? Und ich meine, man hat ja gesehen, auch in der Quali, wo ist das in Schweden, wo noch von der Bank das Goal gemacht hat. Also das hat ja dann dem Trainer auch gezeigt, der kommt auch von der Bank so rein, dass er kann Goal schießen. Es hat Spieler gegeben, die sind von der Bank, hast du die nicht können brauchen. Die hast du nur können brauchen, wenn sie von Anfang an spielen. Aber einer hat das schon bewiesen, dass er von der Bank auch gut sein kann. Darum ja, könnte man vorstellen, dass das eine Überlegung könnte sein.
Aber einverstanden, irgendwann musst du ihm auch den Platz geben, den er verdient. Weißt, du kannst nicht einfach immer noch mit seinen Joker-Qualitäten kommen, oder?
Absolut. Wobei du hast vorher gesagt, bessere Bundesliga-Saison gespielt. Das unterschreibe ich. Aber in einer Nationalmannschaft ist schon auch noch entscheidend, was auf der Nationalmannschafts-Track-Record, was dort drauf ist. Und dort ist natürlich der Rieder, er hat mehr auf dem Zeller als der Mansambi. Natürlich spürt er den Atem im Nacken. Definitiv. Und das, was du gesagt hast, stimmt. Aber ich glaube, es ist ein junger Spieler, der ein Stück weit ja auch weiss, dass seine Chancen wird kommen. Ich meine, beim Adrian Yaschar ist das ähnlich. Okay, der hat jetzt nicht so eine überragende Saison gespielt, aber man sieht in jedem Spiel, wenn er reinkommt, dass der sehr viel Talent hat, dass er ein guter Spieler ist. Und da könnt ihr sagen, hey, eigentlich müsste doch ich jetzt langsam spielen. Aber das geht dann halt in einer Nationalmannschaft so, dass dann halt manchmal ein bisschen hinten anstehen muss. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Spieler dann auch die Rolle akzeptieren können.
Kannst du mir das ein bisschen erklären, der Track Record? Aber eigentlich geht es ja darum, das beste Team zu finden, was jetzt gerade in dem Moment in der besten Form ist. Aber ist das eben, weil es, wie jetzt im Fall von Ricardo Rodriguez, dass es eben auch was mit dem Mannschaftsgefüge macht? Oder warum muss man da auf den Track Record gucken, dass eben Spieler schon Leistung gebracht haben, unter Umständen fürs Nationalteam und andere noch nicht, aber eigentlich in der besseren Form werden, wenn man die Saison anguckt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das wird von außen oft so beurteilt. Das ist halt ein bisschen wie wenn man irgendwie FIFA-Manager spielt und dann kann man auf die Form schauen und dann ist eine höhere Zahl und dann sagt man, ich nehme jetzt den mit der höheren Zahl.
So machst du es immer bei FIFA, deswegen.
Genau, ja. Aber das schaffst du nicht mit Menschen, sondern mit Zahlen.
Aber ich bin erfolgreich da. Aber ja, das ist mir ist klar, dass man das nicht so...
Gratulation!
Danke. Aber ja, mir ist klar, man kann es nicht einfach so übertragen, logischerweise. Aber es steht ja nicht die Erfahrung auf dem Platz oder es steht nicht das Länderspiel, die letzten zwei Jahre im Nationalteam auf dem Platz, sondern der Spieler in seiner aktuellen Form gerade. Deswegen finde ich das manchmal schwer
das stimmt.
zu nachvollziehen.
Aber jetzt nehmen wir Rodriguez. Der hat ja nicht wirklich schlechtere Saison gehabt, als er sonst gehabt in seiner Karriere. Wenn seine Leistungswerte gleich sind, wie sie das im Herbst gewesen sind, dann gibt es eigentlich keinen Grund, wieso er nicht so spielen soll. Wir haben einfach das Gefühl, oder du hast das Gefühl, er sei jetzt vielleicht nicht mehr so in Form. Aber es gibt keinen Grund. Und dann kommt etwas anderes dazu, das ist für Trainer extrem wichtig. Sie haben mit dieser Formation, mit diesem Spieler Erfolg gehabt. Und nicht vor 5 Jahren, sondern vor 8 Monaten, 7 Monaten. Das ist für einen Trainer ein entscheidender Punkt, oder? Und darum sagt er sich, hey, ja, wenn jetzt der physisch verhebt und wenn alles gut ist, gibt es eigentlich keinen Grund, wieso ich jetzt nicht das bringen. Und der hat auch bewiesen, dass er im Verbund gut sein kann. Also die Bestehenden haben bewiesen, dass sie im Verbund gut sein können. Und manchmal braucht es Spieler, ja, das ist auch immer eine Diskussion, wenn irgendwelche Nationaltrainer ihre Kader bekannt geben. Da gibt es immer Theater, weil man sagt, ja, aber der Spieler, der ist doch besser als der andere. Das mag sein, dass der individuell besser ist, aber vielleicht passt er weniger gut ins Team. Und das wird halt, das ist halt nicht so messbar und das kann man nicht so gut mit einer Zahl hinterlegen, sondern das ist halt das, was ein bisschen spürbar ist für den Trainer und das ist auch seine Entscheidung. Und darum gibt es da so viele Diskussionen, aber es bringt dir nichts, wenn du Spieler dabei hast, wo eigentlich eben total den Anspruch haben zum Spielen und du kannst sie aber nicht bringen, weil nur 11 springen, dann gibt es Theater, also das bringt dir dann auch nichts.
Kannst du das vielleicht auch noch ein bisschen erklären, eben auch mit deiner eigenen Erfahrung aus grossen Turnieren? Zum Beispiel Sanchez-Fasnacht war irgendwie so eine Diskussion, oder? Dass der Fasnacht ein guter Typ ist, der viel in die Mannschaft hineinbringen kann, eigentlich die Mannschaft auch schon kennt, weil er zwar lange wieder nicht mehr dabei war, aber auch wieder dabei ist. Der Sanchez sicher zweifelsohne der beste Fußballer ist, aber halt auch ein enorm zurückhaltender, scheuer Typ, der halt dann vielleicht zu Nacht ist, nicht so viel sagt, vielleicht so um einen Mansambi, um einen Doi herum wäre vielleicht ein bisschen geschlichen. Kannst du das mal so erklären, vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung heraus, eben, was das so im Team, im Gesamtheit kann geben, also die Unterschiede?
Ich kenne den Sanchez zu wenig gut, persönlich, um dort wirklich ein Statement abzugeben. Aber zurück zu meiner Zeit. Für einen Trainer ist es einfach wichtig, dass du Spieler im Kader hast, die die Rolle akzeptieren. Und über 4 Wochen akzeptieren. Nicht in der ersten Woche und sagen dem Trainer, ja, ist gut, ja, ist kein Problem, ich kann damit umgehen. Und wenn sie das erste Mal spielen, dann machen sie die Gruppe verrückt, oder?
Und bei dem Turnier vielleicht nicht über 4 Wochen, sondern über 5, über 6, also ist ja dann noch mal länger, ist wahrscheinlich genau. Noch wichtiger jetzt unter dem Aspekt.
Ja, und dann kommt noch etwas weiteres dazu. Du hast natürlich, ja, wenn Spieler natürlich für sich auch ein bisschen da, ich weiß auch nicht, den Anspruch haben, dass sie müssen spielen und vielleicht nicht so viel in Gruppen reingehen, wie du das jetzt angesprochen hast, beim Fasnacht, wo vielleicht von seinem Charakter auch noch mehr Energie in die Gruppen reingeht, oder? Dann ist das vielleicht schon auch etwas, was der Trainer zum Nachdenken bringt, oder? In einem Fußballteam hat es ja immer extrovertierte und introvertierte Menschen. Jetzt mal so grob in 2 Gruppen. Und Extrovertierte, die ihre Rolle annehmen können, das ist für den Trainer super von Position 16 bis 26. Weil die kommen ins Training, sind eigentlich gut drauf, trainieren, aber sie wissen, sie spielen eigentlich nicht. Und wenn das authentisch ist, dann weiss der Trainer, doch, die sind so. Ich habe es ihnen ja gesagt, sie wissen es und ich bin auch dankbar. Also, es ist noch lustig, der Köbi Kuhn hat immer allen, so, die auf der Beine sind und nicht viel gespielt, hat immer mega Dank schon gesagt, weil er das gespürt hat, dass das wichtig, also wichtig ist. Und wenn du natürlich dort Spieler drin hast, wo vielleicht introvertiert sind, scheu und man hat immer, wenn man sie anschaut, hat man das Gefühl, der schießt sie jeden Tag an. Das ist natürlich für Gruppen nicht so gut, oder? Und vielleicht ist das der Ausschlag jetzt bei den 2, die du angesprochen hast, aber das ist ein bisschen Kaffeesatz lesen, also ich weiß es nicht.
Man spielt gegen Katar. Die sind, ich glaube, Nummer 50 in der Weltrangliste. The Athletic hat sie, glaube ich, auf Platz 38 von 48 platziert von Teams, die hier mitspielen bei der WM.
Würde sie aber noch relativ hoch finden.
Alle Spieler spielen in der heimischen Liga. Niemand ist in Europa. Macht es irgendwie als Spieler in der Vorbereitung? Wir haben vorhin mit den Analysten geredet. Die haben allein schon gesagt, an die Videos zu kommen und die Spiele zu analysieren, ist natürlich nicht das Gleiche. Auch für den Trainer ist es wahrscheinlich speziell, wenn man die Spieler gar nicht kennt. Macht das irgendwas mit den Spielern was, wenn man weiß, da kommt jetzt ein Team, von dem wir im Grunde wenig bis gar nichts wissen, was Spielweise angeht oder auch Formstände, weil man überhaupt gar nichts mitkriegt von denen und von der Liga.
Ja, wobei als Spieler ist es ja so, dass das eigentlich eine typische Situation ist, wie man vielleicht im Cup oder im Pokal gegen eine unterklassige Mannschaft, und versteht jetzt bitte nicht falsch, es ist trotzdem eine Weltmeisterschaft, aber es ist ein Klassenunterschied da. Da können wir nicht wegdiskutieren. Und dann geht es immer darum, und das ist das, was ich manchmal nicht verstehen kann, wie das überhaupt passieren kann, dass man nicht selber eigentlich weiss, was ist meine Leistungsgrenze ungefähr. Und da habe ich einfach, wie soll ich sagen, Hoffnung und auch setze meine Chips auf die Erfahrung von einem Granit, von einem Remo, Freulo, auch von Akanji ein Stück weit, dass sie den Rhythmus hochhalten, obwohl vom Gegner nicht viel Gegenwehr kommt. Also es wird passieren, dass zum Beispiel hinten die in der Verteidigung spielen, unter anderem der Akanji, den Ball werden am Fuß haben und sie werden nicht angegriffen werden. Und dann aber nur stehen, das bringt nichts. Du musst den Ball trotzdem schnell bewegen, auch wenn du nicht viel Gegenwehr hast. Weil das führt dazu, dass der Gegner muss laufen. In den Zweikämpfen musst du, obwohl du das Gefühl hast, ja, die können eigentlich vielleicht nur faulen, um nicht den Ball wegzunehmen, musst du trotzdem in den Zweikampf hart sein. Und eigentlich dir selber wie Challenge stellen oder dir vorstellen, das ist jetzt Deutschland und nicht Katar. Das ist die Herausforderung, dass du deine eigene Leistung, das ist das Einzige, was du kannst kontrollieren, dort anbringst, dass du trotz weniger Gegenwehr als Ross hoch über die Hürde kommst. Verstanden, was ich will sagen? Ja.
Aber das hat mir in der Qualifikation, ja, es ist nicht ganz vergleichbar vom Level des Gegners, aber man hat ja jetzt das Gefühl gehabt, man hat eigentlich da wirklich die Höhe eigentlich immer gut hingekriegt. Das muss ja eigentlich Mut machen jetzt für die WM, dass man eigentlich sagt, okay, der Antrieb ist eigentlich da, ans Level zu gehen.
Ja, und also da bin ich ja überzeugt. Und eben, du hast vorhin noch die Analysten angesprochen. Die können natürlich jetzt der Mannschaft die Spieler vorstellen und sagen, der ist gut mit links, der ist gut mit rechts. Aber der ist ja gut mit links und mit rechts auf einem tieferen Niveau, als wenn jetzt die Schweiz gegen Deutschland spielt und sie sagen, Florian Wirtz, der ist gut mit links und mit rechts. Oder? Das ist dann schon ein Unterschied. Und das hoffe ich auch, dass das Spieler dann können ein Stück weit einbetten in den Gesamtkontext. Weil kein Gegner unterschätzen, auf keinen Fall. Immer Respekt haben vor dem Gegner. Wenn man die spielen lässt, können auch die gut Fußball spielen. Aber das ist genau der Punkt. Man darf sie nicht spielen lassen. Und dort hoffe ich, dass eben der Weckruf von Granit Xhaka dazu führt, dass die Mannschaft mit einer viel höheren eigenen Intensität, Laufbereitschaft, Kampfwille ins Spiel hineingeht.
Was ich noch spannend finde, dass auch heute Analysten erzählt. Ich meine, sie machen zu jedem Spieler vom Gegner, und zwar nicht zu den 11 potenziellen Spielern, die spielen, sondern zu allen 26 Spielern ein Video. Mit Stärke und Schwächen, so 2-3 Minuten.
Und sie haben Murat Yakin vor anderthalb Monaten das erste Mal Katar hingelegt in der Vorbereitung. Also, das ist schon bemerkenswert, finde ich.
Genau, oder? Und man geht extrem weite Wege. Mittlerweile ist es extrem Arbeitsaufwand, den sie auch betreiben. Aber da habe ich ab und zu schon den Eindruck, auch bei so Gegner ist vielleicht auch zu viel. Ich meine, dazu mal 2010 zum Beispiel. RWM, wo du dabei bist, in Südafrika, hat man schlussendlich noch nicht im Mittel gehabt. Logischerweise hat man auch schon Videoanalysen gemacht, aber es ist ja mittlerweile viel umfassender. Ist vielleicht auch gerade bei so Matchen zu umfassend. Handkrum kannst du auch nicht einfach sagen, ja, es ist Katar, da machen wir wenig. Das wäre auch das falsche Zeichen.
Das wäre ein Karma ganz schlechtes Zeichen. Also eben, durch das man jetzt so ein Analyse-Team hat, muss, darf, soll das Analyseteam auch, egal wie der Gegner heisst, eine grosse Analyse machen. Und es ist auch wichtig, dass die Spieler ihre Gegenspieler vielleicht anschauen. Vielleicht hat wirklich einer von denen irgendwie so einen Signature-Move, wo den musst du einfach mal gesehen haben auf Video, dass du weißt, okay, wenn der auf der Seite kommt, dann macht er das und das. Das macht absolut Sinn. Aber zu einer Zeit, ja, das darf ich sagen, als ich noch gespielt habe, wo wir das noch nicht hatten. Wir haben zwar Video vom Gegner, aber einfach in einer Gesamtheit, aber nicht so Video von deinem Gegenspieler. Ganz am Schluss bei Basel, wenn wir Champions League spielen, dann haben wir das noch gehabt. Aber so, da muss ich sagen, das ist natürlich dann schon etwas, wo egal Video hier oder her, haben wir immer gesagt, ja, wenn wir am Ball sind, können die die Tricks gar nicht machen, die wir hier sehen. Oder? Und das muss ja der Punkt sein, dass man mehrheitlich im Ballbesitz ist und die gar nicht in die Situationen reinkommen, wo vielleicht auf diesen Videos sind, wo einen am Flügel tief in der Hälfte vom Gegner, also von der Schweiz in dem Fall, kann irgendwelche Moves und Tricks machen. Und ich glaube, das muss dort drin sein. Und vielleicht auch noch zu dem, ich hatte Trainer gehabt, wo, wenn wir im Cup gegen Erstligisten gespielt haben, haben die der Trainer uns gesagt, ja, hätte mit aufpassen von dem und dem und das. Und wir haben gesagt, ja, das ist Erstliga. Also, trotz allem. Also ja, natürlich haben wir Respekt gehabt. Wir haben trotz allem gedacht, ja, der ist in der Erstliga super, oder? Aber der ist ja oben, könnte er nicht spielen. Und gleichzeitig haben wir Trainer gehabt, wo jetzt in so einem Spiel gesagt hatten, ja, die sind gut, aber wenn wir normal spielen, müssen wir gewinnen. Ja. Also das ist so ein bisschen das, was du vorher angesprochen hast, eben, dass man zu viel wissen und sich vielleicht durch das ein bisschen zu wenig aufs eigene Spiel konzentriert und auf die eigene Stärke und sagt, hey, wir sind so gut, der Gegner muss sich uns anpassen, nicht umgekehrt.
Und man muss fairerweise sagen, die Analysten selbst haben sogar gesagt, bei all dem Aufwand, den wir betreiben, Frankreich ist 2018 mit genau den gleichen Möglichkeiten, vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten, Analysten Weltmeister geworden und haben im Turnierverlauf kein einziges Video angeguckt. Also sie sind sich selbst nicht so ganz sicher, ob das, was sie da machen, am Ende zum Erfolg beitragen kann oder nicht, aber es ist einfach eine Hilfestellung, oder?
Also dort haben die Analysten immer von einem Kübel geschafft, oder wie?
Ja, also Kevin Emes, der Chefanalyst von Nazi, hat heute ein Beispiel gebracht, wo eben gegangen ist, ums Drum ist gegangen, ja, welchen Einfluss das sie überhaupt da haben und wenn sie dann vielleicht möglichen ausscheiden, ob sie da irgendwie auch die Schuld auf sich würden laden, das ist so eine Frage gewesen, die sie gestellt wurde. Und dann hat er das Beispiel mit Frankreich gebracht, wo offenbar auf dem Weg zum Weltmeistertitel eigentlich gar keine taktische Analyse vom Gegner betrieben hat.
Also sie hatten sie gehabt, aber sie haben sie nicht genutzt.
Ja, so hat es
sie hatten die Sachen, sie hatten die Möglichkeit, eben wahrscheinlich sogar mehr als die Schweizer heute hat die Möglichkeiten, aber sie haben es einfach nicht genutzt und haben auf die Videos und die Analyse verzichtet.
Aber das könnte ja jetzt gerade in diesem Spiel ein Stück weit auch passieren. Also weißt du, und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das jetzt in diesem Spiel vielleicht jetzt nicht zu viel vom Gegner über den Gegner redet, sondern sich überlegt, eben, wie man selber kann zu Goalchancen kommen, weil der Gegner wird tief stehen, dann wird es oft so ein bisschen handballmässig sein, oder? Dass sich die vor dem eigenen Strafraum sehr kompakt aufstellen und zum dort dann zu Goalchancen kommen. Das ist schon mehr ein bisschen die Herausforderung, glaube ich.
Um doch noch ganz kurz auf Katar zu sprechen zu kommen, Akram Afif ist der Spieler, von dem alle sprechen. Der hat auch das Tor für Katar geschossen, 2018 vor der WM gegen die Schweiz, in einem großartigen Testspiel in Lugano. Der zweite, den man kennt, der Trainer Julen Lopetegui. Ich meine, Realtrainer, Porto-Trainer, spanischer Nationaltrainer, war dann in England. Das ist natürlich schon was, also was man wahrscheinlich dann beachten muss. Ja, das Niveau der Spieler, okay, aber da ist ein Trainer, der das alles schon mitgemacht hat, der viel Erfahrung hat und der natürlich ähnlich wie Murat Yakin auch irgendwie seine Pläne hat, oder? Das ist wahrscheinlich dann schon wichtig, dass man bedenkt, also der Trainer auch eine Rolle spielt bei Katar.
Das spielt ganz sicher eine Rolle, aber ich meine, die Karriere von ihm verfolgt, hat er natürlich bei sehr tollen Mannschaften dürfen Trainer sein, wo meistens mehrheitlich im Ballbesitz gewesen sind. Sie haben jetzt ein Testspiel gegen El Salvador, dann haben sie 4-3-3 gespielt. Das ist wahrscheinlich seine Lieblingsformation. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er gegen die Schweiz mit 4-3-3 wird spielen, sondern er weiss, dass er dort irgendein Stück wie defensiver muss agieren. Wahrscheinlich mit 3, sprich 5 hinten gegen den Ball. Vielleicht wird es ein 5-4-1 oder so irgendwas. Und ich glaube, das geht ihm wahrscheinlich ein bisschen persönlich gegen den Strich. Aber er muss es trotzdem machen. Aber eben, das ist ein Trainer, der extrem viel erreicht hat. Also niemals unterschätzen, was der auch mit dieser Mannschaft kann machen und rausholen. Aber ich glaube eben, der Lopetegui war bei einer Mannschaft, wo mehrheitlich im Ballbesitz ist, besser aufgehoben. Ist mein Gefühl.
Das habe ich auch noch spannend heute gefunden. Es zeigt eben, wie ernst die Schweizer das Ganze angehen. Also sehr das Testspiel Katar gegen Irland und eben noch eins, wie du hast gesagt, gegen El Salvador. Und bei beiden Matches ist jeweils einer von den Analysten im Stadion sogar gewesen. Und eben, sie fingen auch, dort sieht man halt Sachen, die man sonst nicht sieht. Wie reden sie zusammen während dem Cooling Break? Ist ein Beispiel gewesen, was ich genannt habe. Oder man schaut auf den Trainer, wie tut er coachen, wie tut er interagieren mit der Mannschaft, aus. Sie haben irgendwie 6-7 Kameras zur Verfügung in der Analyse, aber keine von immer auf dem Coach ist. Oder? Und das zeigt einfach, wie detailliert dass die wirklich runtergehen und dass man selbst bei Katar sagt, hey, da gehen wir zweimal ins Stadion, schicken jemanden vor Ort, dass man da die Eindrücke sammeln kann.
Und da muss ich auch sagen, Kränzli im SFV, oder? Dass sie dort auch so aufgerüstet haben. Jetzt kann man sagen, ja, das ist normal, das muss man haben, aber trotzdem, man muss es ja dann trotzdem machen. Man muss auch die Leute haben, die das gut können, die Expertise haben. Und von dem her ist das, ja, das ist der moderne Fußball und man hat viele Möglichkeiten über Fernsehbilder natürlich jetzt an die Teams heranzukommen. Aber gerade das, was du gesagt hast, das sind oft Sachen, die man dann nicht sieht, wo man nur sieht, wenn man im Stadion ist. Und das ist natürlich ja, auch gut, dass das der SFV macht und so akribisch eben auch im Murat Yakin Informationen gibt und zudient.
Ein letztes noch, was natürlich speziell ist, ist die Anschlusszeit. 12 Uhr, das sind ein paar aus ihren Ligen gewohnt, aber nicht wirklich viele. Ist das kompliziert aus Spielersicht? Also es sind jetzt alle verlässlich gefragt worden, die Spieler in den täglichen Pressekonferenzen. Wie ist es, der Reis morgens um 8 oder die Pasta? Wird es zu groß gemacht, die frühe Anschlusszeit, oder ist es wirklich eine größere Umstellung?
Ich glaube, es wird eher ein bisschen zu groß gemacht. Und zwar, weil, wie immer, es ist ja für beide Mannschaften die Anschlusszeit um 12 Uhr. Erstens das ist jetzt ein fürs Phrasenschwein gewesen, aber trotzdem. Und dann ist es ja so, dass ja die Mannschaften meistens am Vormittag trainieren. Also die sind sich eigentlich gewohnt, am Morgen ihre Leistung zu bringen. Am 11 Uhr Training, am 10 Uhr Training, dort umeinander. Ich glaube, das finden gewisse sogar noch cool. Ich gehe davon aus, dass das gewisse super finden. Weil sonst, also ich habe die späten Anspielzeiten am 9 Uhr habe ich immer schlimm gefunden, weil du stehst auf, dann ist es zu Morgen. Dann passiert nichts am Morgen, machst vielleicht einen Spaziergang, dann ist es zu Mittag. Dann gehst du wieder ins Zimmer. Dann
und man kann sich ganz viele Gedanken machen den ganzen Tag lang.
Dann hast du den ganzen Tag Zeit und es läuft nicht und musst die Zeit absitzen, oder? Darum glaube ich, dass das 12 Uhr, das ist jetzt nicht so ein Problem. Klar, von der Nahrungsaufnahme ist es so, dass du meinst, solltest ja ein Stück weit halt Kohlenhydrat reinbiegen. Aber das musst du eigentlich schon am Tag vorher machen, müssen die Speicher voll sein. Ja, und die einen schaffen es dann auch so um 8:30 schon Pasta zu essen und die anderen, weiß auch nicht, Porridge oder geht es halt ein bisschen mehr in die Richtung. Aber ich glaube, das ist möglich heutzutage.
Der Tilman hat anfangs gesagt, das ist dein fünfte grosse Turnier, das jetzt als SRF begleitet ist. Bist du eigentlich schon mal in Sachen Schweizer Chancen so optimistisch gewesen wie jetzt?
Ja, optimistisch für was, ist die Frage.
Auf einen guten Turnierverlauf. Also, ich meine, die Schweiz, jetzt an der EM, haben sie zweimal die Hürde 8 aus Finale nehmen können. Sie waren im Viertelfinal. An der WM haben sie es bis jetzt in K.O.-Phase noch nie über die erste, also über Achtelfinale, überaus geschafft. Klar, jetzt würde es ein 16. Finale geben. Das hat es vorher nicht gegeben. Aber kann die Mannschaft vielleicht das Grösste bis jetzt erreichen in der Geschichte von dem Nationalteam?
Also ich traue ihr das zu. Ich traue ihr das zu, weil sie sehr erfahren ist. Aber auch Spieler mittlerweile dabei hat, es ist eben nicht mehr so ganz klar, wie wir das ja am Anfang vom Podcast angesprochen haben, wer da wen genau spielt. Und wenn man den rausnimmt, dann haben wir eine Alternative, aber machst vielleicht ein bisschen die Hierarchie kaputt. Also es stoßen gute Spieler nach, wo vielleicht gerade mehr oder weniger Plug and Play reinkommen. Und darum habe ich gute Hoffnungen, aber, und jetzt kommt es aber, es kommt natürlich immer auf den Gegner und auf den Gegner drauf an und auf den Turnierverlauf. Logischerweise, Gruppen müssen überstanden werden. Ich sage als Gruppenerste. Dann spielt man zweimal, oder spielt man in dem Vancouver 16. Finale, in der Tendenz gegen eine Gruppe Dritte. Klar, es kann dort komische Konstellationen geben, aber dort müssen wir eigentlich auch weiterkommen. Und nachher, ab dem Achtelfinal, sind ja noch so ein bisschen die guten Mannschaften drin.
Wäre Portugal, oder?
Aber wenn die als Gruppensieger auch den Weg machen, den ich jetzt von der Schweiz... Und dann, klar, wäre eine gute Möglichkeit für eine Revanche vor 4 Jahren. Aber wenn man mal das Kader von Portugal studiert, muss ich sagen, ja, das ist... sehr gute Mannschaft.
Aber die Schweiz, wir haben so angesprochen, gute Mannschaft, auch Breite, man denkt eine Breite, die sie in anderen Jahren nicht hatten. Und trotzdem haben wir es einmal mehr jetzt heute geschafft, auch wir. Wir haben uns schon letztes Mal im Podcast geschafft, einen nicht zu erwähnen, der für mich eigentlich absoluter Schlüsselspieler ist. Das ist der Dan Doi, oder?
Ja, meine Barschlüter, der Gregor Kobel, ist auch Schlüsselspieler.
Ja, ja, wir haben auch nicht über Brille Mbolo geredet, ja, zum Beispiel.
Stimmt, aber über den haben wir letztes Mal ausführlich geredet. Wir denken, der Dan Doi geht grundsätzlich... Also, oder? Also,
mir
denkt, was
er jetzt... Wir gehen gar nicht vergessen. Ja. Das ist ein extrem wichtiges Spiel. Und Murat Yakin sagt das ja immer wieder. Und vor allem ist er einer, der. Und das ist das Schönste für einen Trainer. Der ist ja gekommen. Und am Anfang, als er noch bei Basel war, war er einfach vor allem schnell, aber technisch noch ein bisschen unsauber. Und der hat wahnsinnige tolle Entwicklung gemacht. Oder?
Man hat ihm richtig so zugucken können beim Lernen. Absolut. Oder vor allem in der Nationalmannschaft, ja, von jedem Zusammenzug zu Zusammenzug. Absolut.
Und das ist für einen Trainer ja super wichtig. Und ich glaube, er hat auch begriffen, das Defensivspiel hat er mehr begriffen. Er ist schnell, er ist immer vor einem Goal gut. Nein, also er wird auch in der Startformation stehen.
Wir werden sicher noch über Dan Doi reden in den nächsten Wochen. Vielleicht schon am Morgen nach dem Spiel gegen Katar. Dominik und ich, wir werden auf jeden Fall auf unserem Heimweg hier wieder nach San Diego schauen, dass wir irgendwo eine Ecke finden und das erste Spiel der Schweizer bei dieser WM dann nachbesprechen. Wir schauen, dass wir euch die Episode dann so schnell wie möglich im Verlauf des Sonntagmorgens Schweizer Zeit liefern können. Und damit, Dominik, danke, dass du da warst, dass du gegen die Müdigkeit angekämpft hast. Danke auch an dich, Benni. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Bitte gern.
Und einen guten Start ins Turnier.
Danke.
Danke aber natürlich auch euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann, wie gesagt, so schnell wie möglich nach dem ersten Spiel der Schweizer bei der Weltmeisterschaft 2026 wieder.